Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 20. August 2008 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88.0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, Sie hören die Esperanto-Welle und wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Themensendung. Wir haben heute nur ein oder zwei Themen für die ganze Stunde. In den Pausen, Erholungspausen, senden wir wieder etwas Esperanto-Musik. Und Sana, du hast dir heute ein großes Thema Weltkongress ausgesucht. Habe ich ja gestaunt. Können wir so lange über den Weltkongress reden?
Ja, natürlich.
Und was ist denn eigentlich ein Weltkongress? Das hört sich ja so mächtig gewaltig an.
Dann können wir eine ganze Menge drüber reden. Ja. Der letzte Weltkongress ist vor einigen Tagen in Rotterdam in den Niederlanden zu Ende gegangen. Aber um die Weltkongresse zu verstehen, muss man wieder mal in die Geschichte zurückgehen. 1905 fand der erste Weltkongress statt, des Esperanto 1905, also noch ein Stück vor dem Ersten Weltkrieg. Und zwar war das zunächst geplant als ein Zwei-Länder-Treffen der Franzosen und der Briten. Aber in den Monaten der Vorbereitung stellte sich heraus, dass dort doch viele hundert Leute zusammenkommen aus fast ganz Europa und natürlich auch aus Übersee.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich habe da, glaube ich, mal schon, haben wir schon mal drüber gesprochen, die waren alle wirklich gespannt. Das Esperanto war ja inzwischen wie alt geworden?
Na, fast 20
Jahre. Fast 20 Jahre. Ob das jetzt auch wirklich funktioniert, nicht?
Da genau, das war das Problem, ja. Es gab natürlich immer schlaue Leute, als das Esperanto 1887 vorgeschlagen wurde, muss man sagen, vorgeschlagen wurde. Da war noch nichts da, außer einer armseligen Broschüre mit ein paar Seiten bedruckt. Seit dieser Zeit haben alle klugen Leute, nicht alle, fast alle, gesagt, erstens, eine geplante Sprache, also eine erdachte, kann man nicht sprechen. Ist unmöglich. Man kann sie eventuell schreiben, aber das war's dann schon. Das ging dann so weiter. Aber es war ein Druck da der Basis. Es haben sich in den Jahren des letzten, also des 19. Jahrhunderts, sehr viele Gruppen, und zwar weltweit gegründet, die mit einer großen Begeisterung diese Sprache angewendet haben. Aber sie hatten dieses Trauma immer im Gedächtnis, dass es einen, na eigentlich nicht ein Vorläufer, aber eine Parallelsache gab zum Esperanto, das war das alte Volapük, regiert von einem Art Sprachenpapst, der diese als eine Privatsprache angesehen hat. Und dieses Volapük war derart konstruiert, dass man das tatsächlich nicht sprechen konnte.
Ja, nun haben sie sicher alle darauf geschlossen, noch so eine erfundene Sprache, das kann ja wohl nicht gut sein. Ja. Aber sie haben ja die Struktur der Sprache nicht gekannt. Sie war ja gar nicht so künstlich.
Sie waren gar nicht, im ganzen Gegenteil. Ja. Ich werde vielleicht darauf noch zu sprechen kommen. Man hat also in den jetzt über 100 Jahren, 120 Jahren, das Esperanto von allen Seiten durchleuchtet und immer wieder neu durchleuchtet und stellt fest, dass das Esperanto eine absolut natürliche Sprache ist, mit einer natürlichen Struktur, mit einer natürlichen Weiterentwicklung. Eine Sprache darf ja nicht stehen bleiben. Aber wir wollten noch darauf zurückkommen, warum die immer noch Angst hatten. Das Volapük ist daran gescheitert, dass man es nicht sprechen konnte. Und viele Esperanto-Freunde waren ehemalige Volapük-Anhänger. Und daher dieses Langzeitgedächtnis und fast 20 Jahre Wartezeit, bevor sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Aber das war dann die Stunde Null sozusagen, ein Aha-Erlebnis sondersgleichen, das auch emotional geladen war, dass Menschen, die über viele Jahre das Esperanto gelernt, gepflegt, weiterverbreitet haben, organisiert haben, stellten auf einmal fest, alles ist nicht wahr, was negativ über das Esperanto gesagt wurde. Es ist erstens eine sehr wohlklingende Sprache, eine sehr schnell erlernbare Sprache und ich kann sie wirklich anwenden im fließenden Sprechen.
Ja, das waren auch vielleicht nicht alle damaligen Esperanto-Freunde, die das geglaubt haben, es geht nicht, sondern es gab ja auch etliche Esperanto-Aktivisten, die vom ersten Jahr an das sofort erkannt haben und sie auch genutzt haben und sie gelernt haben. Nicht?
Ja, es gibt diese Beispiele. Da kam eben ein Schriftsteller zum Samenhof, der Samenhof war der Initiator dieser Sprache, und sprach mit ihm plötzlich in Esperanto. Das war für ihn.
Meinst du den Grabowski aus Polen?
Den Herrn Grabowski aus Polen. Und der sprach auf einmal Esperanto, weil er das begriffen, gelernt, angewendet hat. Und das war für den Samenhof auch ein wichtiges Erlebnis, dass plötzlich außer ihm noch ein anderer da ist, der Stube, der das spricht.
Ja,
aber wir wollten ja dann zu den Weltkongressen.
Ja, wir wollten jetzt zum Kongress und dann waren die also 1905 zusammengekommen und fast, oder viele der älteren Herren haben vor Freude geweint, als es so gut funktioniert.
Ja, ich nannte das schon die emotionale Seite, das ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Und bei diesem ersten Weltkongress wurden die Grundsteine für das Esperanto sprachlich, aber auch für die Bewegung. Die Esperanto-Sprache ist ohne seine Bewegung nicht denkbar. Und da hat man gleich solche Dinge gemacht, wir brauchen eine Fahne, wir brauchen eine Hymne. Manch einer belächelt das, aber die Tradition hat bewiesen, wenn man das dezent und vernünftig und ohne Übertreibung anwendet, ist das schon sehr in Ordnung. Dann wurde gesagt, wer ist eigentlich Esperantist? Muss er Kommunist sein? Muss er Sozialdemokrat sein? Muss er katholisch sein? Was ist eigentlich ein Esperantist? Und man hat damals festgelegt, ein Esperantist, ein Anhänger des Esperanto, ist derjenige, der das Esperanto anwendet. Punkt.
Egal wofür.
Egal wofür. Auch wenn er ein Handelsmann ist und will damit Häuser verkaufen, bauen und verkaufen oder weiß ich was. Wer es anwendet, ist einer, der dem, also ist ein Esperantist. Alle diese Dinge wurden schon vorher gemacht und einige Jahre später, auch das muss man sagen, im Jahre 1908 wurde der Esperanto-Weltbund gegründet. Das ist auch eine sehr tragische Angelegenheit, weil es ist da sehr viel daneben gegangen. Aber der Weltbund wurde von jungen Leuten, die Mitte 20 waren, Anfang 20 damals, die haben den Esperanto-Weltbund gegründet und in Rotterdam sagte dann die Jugend, weil wir ja 100 Jahre Esperanto-Weltbund gefeiert haben, da haben die gesagt, ja eigentlich ist das ja eine Jugendorganisation gewesen, 1908.
Ja, dann mach mal wieder eine draus.
Aber zurück zu den Weltkongressen. Die Esperanto-Weltkongresse wurden seit 1905 zu einem festen Bestandteil der Esperanto-Bewegung. Und die Regie sagt, wir sollen Musik machen, schöne Musik auf Esperanto. René sagt an den Titel.
Jetzt kommt von der CD Tut Monda Musico der erste Titel, Ki Amli, wenn wir. Hoffe ich erwischt jetzt den richtigen Freestyle. Please stop.
liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle. Wir sind mit unserer Themensendung nach der ersten Pause wieder da auf MB Radio 88,0. Unser Thema ist heute Weltkongress. Ja, das hört sich so gewaltig an, Weltkongress. Das hat Werner schon erklärt. Aber wer organisiert denn diese Weltkongresse und wie oft finden sie denn so statt?
Die Weltkongresse sind ein Bestandteil des Esperanto-Weltbundes, also der Arbeit des Esperanto-Weltbundes. Auf Esperanto heißt das Universala Esperanto-Asocio. Und seit 1905 finden die internationalen Kongresse einmal im Jahr statt. Leider fehlen einige, denn in diesem Jahr in Rotterdam, vor einigen Tagen, ist der Kongress zu Ende gegangen, war der 93.
Aha.
Es sind also noch zwei Weltkriege und die Nazi-Zeit und die Stalin-Zeit dazwischen gewesen. Und da war es äußerst schwer, vernünftige Esperanto-Kongresse durchzuführen und geschweige dann einen Esperanto-Weltkongress. Da gab es zum Beispiel den Fall, über den wir uns heute noch schämen, dass 1933 in Köln war vorgesehen der Esperanto-Weltkongress. Und vorgesehen war der damalige Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der sollte sprechen. 1933, da wurde aber von den Nazis abgesetzt und ging sozusagen in die innere Emigration. Und wer stand dort am Rednerpult des Grußwortes? Ein Oberbürgermeister in SA-Uniform. Und das zeigt, dass Esperanto neutral sein muss, als Sprache, als Bewegung und sich sehr, sehr sensibel verhalten muss gegenüber politischen Führern. Und das war eine Geschichte, über die man immer wieder mal nachdenken muss. Man muss sich deswegen nicht zu sehr schämen, weil die Umstände waren leider so. Man konnte es auch nicht mehr zurückdrehen. Denn Werner, ein Weltkongress wird in der Regel 2 bis 3 Jahre intensiv vorbereitet. Und du fragtest, wer macht das? Der Esperanto-Weltbund vergibt eigentlich an Länder, aber rein formell wird ein Weltkongress an Städte vergeben. Und im vorigen Jahr war das zum Beispiel Florenz in Italien. In diesem Jahr war das Rotterdam in den Niederlanden. Und da bildet sich ein sogenanntes Loca Congressa Comitato, ein lokales Kongresskomitee. Das bildet sich, das wird nicht gewählt, das Komitee, das heißt ja auch so, Comitato.
Das machen dann die Esperanto-Freunde aus dem jeweiligen Land.
Ja? Aus dem jeweiligen Land, aus der Stadt, aus dem Land. Mhm. Und in diesem Jahr, das ist ulkig und interessant für unsere Frauen, das war fast alles fest in Frauenhand. Da gab es ja dieses Loca Comitato, das sind nur etwa 7 Personen und darunter waren nur 2 Männer. Alles andere waren die Frauen, die Chefin war eine Frau, die Sekretärin eine Frau, alle Exkursionen wurden von einer Frau koordiniert und so weiter. Und die Niederländer haben das mit etwa 70 Helpanto, nennt man das im Esperanto, Helpanto de la Loca Comitato. Diese Helfer, das waren nur 70, man muss sich das vorstellen, so ein Kongress geht ja fast rund um die Uhr.
Und wie viele Leute sind das mal so?
70?
Nee, ich meine, die Kongressteilnehmer.
Ja, die waren etwa 2000.
Aha.
Es werden ja nur die Dauerteilnehmer gezählt und es gab ja viele schwarze Schäfchen, die duldet man, solange sie gut Esperanto sprechen können. Es gibt ja Menschen, die haben nicht so viel Valutamittel, alles zu bezahlen, das kostet alles eine Menge Geld. Das Kongressgeschehen muss ja auch bezahlt werden. Mhm. Wir waren in diesem Jahr in Rotterdam im Welthandelszentrum, ein riesen Glasgebäude, äußerlich aus Glas natürlich, innerlich aus Stahl, ich weiß nicht, über 30 Etagen hoch. Oh. Und da haben wir die gesamten unteren Etagen praktisch belegt mit Esperanto und wir haben uns mit den Handelsleuten ganz gut vertragen. Ich glaube, keine Gesprächsdiskussionen im negativen Sinne. So, nochmal zurück zum Comitato. Dieses Komitee arbeitet circa 2 bis 3 Jahre. Sie müssen ja das beantragen, etwa 2, 3 Jahre im Voraus. Dann wird das bestätigt und dann geht das los. Da müssen Sie die Fäden ziehen. Wo findet das statt? Und Sie müssen ja auch dem Weltbund, er hat ein Parlament, das nennt sich auch Komitee, La Centra Comitato, also das zentrale Komitee des Weltbundes. Und die beschließen das. Das sind etwa 100 Menschen. Davon kommen aber höchstens 70 zusammen, weil wir alle nicht können. Und die befinden und sagen, jawohl, wir nehmen Rotterdam. Die haben gute Gebäude, gute Konditionen. Und da sind auch Bedingungen gestellt. Es darf nicht zu primitiv sein. Man kann das nicht im Wald organisieren, wie René das mit dem SEFT macht. Das muss schon ein gewisses Niveau haben.
Ja.
Denn Schirmherren sind meistens Staatsoberhäupter oder so. Das muss also alles seine Ordnung haben. Und dieses Komitee muss bis ins letzte Detail den gesamten Kongress vorbereiten, alle technischen Probleme, wann, wo, welches Mikrofon zu arbeiten hat, wann, welcher Bus wohin zu fahren hat, mit wie vielen Leuten, wann, welche Veranstaltung, wir kommen dazu einzeln noch. Alles das muss das Komitee vorbereiten und natürlich auch absichern. Jeder Raum wird bewacht. Wir hatten ja alle unsere Kongressausweise. Es gibt ganz bestimmt keine Terroristen unter den Esperanto-Freunden, aber es gibt die notwendigen Kontrollen. Draußen standen dann diese Uniformierten, das war so eine Art Volkspolizei, und innen drin dann unsere eigenen Leute.
Ja. Ja, nach diesen Erläuterungen wollen wir mal wieder eine kleine Pause machen. Es sind schon wieder 7 Minuten um. Und René spielt dann die nächste Musik. Wie ist es? Welche ist das, René?
Die ist von derselben CD, der Titel Mia Musica, meine Musik.
Aha. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf NB Radio 88,0 die Esperanto-Welle. Wir sprechen heute über Esperanto-Weltkongresse. Weltkongresse hört sich so gewaltig an, habe ich gesagt, jetzt das dritte Mal. Aber es steckt sehr viel dahinter. Das ist keine Veranstaltung, wo nur geschrieben und geredet wird. Nein, ganz was anderes. Es ist das ganze Esperanto-Leben auf der ganzen Welt, das sich da irgendwie widerspiegelt, ne?
Es ist genau das gesamte Esperanto-Leben in all seinen Facetten, in seinen Widersprüchen, in seinen, ja, in seiner ganzen Vielfalt und Buntheit.
Ja.
Und ich sage mal so, wie ein Kongress etwa abläuft. Und am Beispiel des jetzt vor kurzem zu Ende gegangenen 93. Weltkongresses, übrigens im Esperanto heißt er Universaler Kongresso.
Ja.
Das heißt eigentlich universeller Kongress. Weil du sagst, das Weltkongress ist so bombastisch. Das ist berechtigt.
Ja.
Die Esperanto-Freunde der Welt backen ganz, ganz kleine Brötchen. Aber sie backen sie. Und zwar überall, in allen Kontinenten. Mhm. Und in Rotterdam waren trotz Valuta-Probleme, die es immer gibt, 93 verschiedene Staaten vertreten.
Ja, ja. Und eben die, eben die Vielzahl der Länder, der ethnischen Gruppen, die dort sind, und der Menschen, die machen das bunte Bild.
Ganz genau. Und es gibt nur wenige Veranstaltungen während des Kongresses, die sozusagen das Plenum aller 2000 Leute umfassen. Und zwar das Plenum wird immer in dem größten Saal stattfinden. Und das ist traditionell der Saal Zamenhof. Die Säle werden benannt nach berühmten Persönlichkeiten. Das haben wir in der Brandenburg gemacht, als wir den deutschen Kongress hatten. Das haben wir, das wird im Esperanto-Weltbund gemacht, wenn es die Weltkongresse gibt. Und der größte Salon, der Hauptsalon, ist immer Zamenhof. Da weiß jeder, es gibt extra so einen Plan. Mhm. Wo ist der Salon Zamenhof?
Ja, du hast ja das Kongressbuch.
Und das ist das Kongress. Das wollte ich nur noch sagen. Dieses Locker Comitato, dieses örtliche Kongresskomitee, muss alles zusammenfassen von den technischen Sicherungen bis hin, wo die Räume sind innerhalb des Kongressgebäudes und wann, was, wo stattfindet. Wir haben etwa 20 verschiedene Räume, die gleichzeitig mit Veranstaltungen belegt
waren. 20, ja.
Ja.
Naja, bei 2000 Menschen ist das ja kein Wunder.
Und dann gab es also von morgens um 9 bis 22 Uhr Veranstaltungen, und da kann man sich vorstellen, was da so ablief, was da so funktionierte. Ganz wichtig ist also die Eröffnung. Die findet besagterweise im größten Salon statt, im Salon Zamenhof. Und das ist dann sehr feierlich. Da werden dann die Diplomaten aufgerufen, dieser Staaten, die dort akkreditiert sind. Die Diplomaten grüßen zum Teil in Esperanto. Und
Hier hat da unser Penner als Raum, gibt es auch immer, ne?
Ja, naja, das sind verschiedene. Das ist bei jedem anders, ne?
Ja.
Und die Diplomaten sprechen zur Eröffnung. Die Niederlande ist ja ein Königreich, also wurde auch die Großbotschaft des Königshauses verlesen. Es gibt einen besonderen Prinz, der für solche Sachen zuständig ist. Dann alle fast 100 Länder, die da gewesen sind. Es waren ja mehr, es waren also 73 Vertreter da und 73 verschiedene Staaten haben den Kongress begrüßt. Die haben nur wenige Sekunden Zeit.
Ja.
Nicht, wenn einer 2 Minuten spräche, dann würde das ja schon so viele Stunden dauern.
Ja.
Also wenige Sekunden, ich konnte sagen, hallo, liebe Grüße, Argentinien grüßt Niederlande. Und dann kommt der Nächste, nicht?
Ja.
So, die Sowjetunion und was alles so ist.
Ja, die gibt's dann.
Na, Russland und was Weißrussland und Algerien und so weiter. Das sind also nur Grüße, dass man sieht. Übrigens, die Menschen sind sehr stolz auf ihre Nationalitäten. Gerade die Esperanto-Bewegung ist ja sehr bedacht darauf, dass jede Sprache und jede Kultur erhalten bleibt. Und ich fand das ganz toll, dass diese Ländervertreter nicht nur, weil das denen die Begrüßung war, sondern auch während des Kongresses in ihren Kostümen dort gewesen sind. So, jetzt gibt es also so viele Säle und Räume und alle können gar nicht aufgeführt werden. Die werden einem extra Programm, weil man die gar nicht fände. Zum Beispiel finden außerhalb des Kongressgebäudes gibt es den Kinderkongress. Da werden alle Kinder betreut, die mit den Kongressteilnehmern mitkommen. Die müssen aber Esperanto können, ich glaube von 5 Jahren bis 15, etwa so in diesem Intervall. Dann gibt es Jugendveranstaltungen, die haben nichts mit dem Jugendkongress zu tun, der auch alljährlich stattfindet, sondern das sind Jugendveranstaltungen innerhalb des Weltkongresses, aber die sind so laut oft, dass man sie nicht einbeziehen kann, sondern sie sind dann in extra Räumen.
Ja.
Dann gibt es die Gottesdienste, die verschiedenen. Es gibt die ökumenischen und in diesem Jahr war erstmalig, wir haben jetzt eine neue Bibel in Esperanto, die ist ganz neu geschrieben und da sind alle Elemente drin der katholischen Kirchen oder Kirche, der orthodoxen Kirchen, der evangelischen Kirchen, alle vereinigt, weil es da ja auch verschiedene Auffassungen gibt, was gehört in den Kanon der Bibel und was nicht. Das ist jetzt neu zusammengeschrieben worden und wir haben in einer sehr neuen Kirche, die war 100 Jahre alt nur, in Rotterdam einen wunderbaren Gottesdienst erlebt. So, das sind also Veranstaltungen, die auch noch stattfinden, die gar nicht unbedingt mit dem Kongress zu tun haben, aber eben den Kongress begleiten. Hauptthema war in diesem Jahr 100 Jahre Esperanto-Weltbund. Ich dachte, der Esperanto-Weltbund hatte zumindest bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr aufregende Vergangenheit. Wir haben das auch in unserem Verein schon ausgewertet. Und zwar hat die Esperanto-Bewegung versucht, die allgemeine Gesellschaft der Welt zu widerspiegeln. Sie wollten so eine Art Mikrokosmos sein und also wurde die internationale Esperanto-Bewegung ja aufgespalten in alle möglichen Richtungen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das korrigiert. Und jetzt können wir seit 1947 uns freuen, dass wir schon 60 Jahre einen Esperanto-Weltbund haben. Und der hat jetzt 100 Jahre gefeiert Jahr, der eben stabil ist, der die gesamte Esperanto-Bewegung vertritt, der auch anerkannt ist. Es gibt also keine Gegenbewegung mehr oder die sagen, wir müssen. Aber selbstverständlich gibt es, und ich sagte, in all ihren Widersprüchen hat sich die Bewegung demonstriert. Und es gab nämlich, es gibt heute noch, die Kommunisten im Esperanto. Nicht? Die nennen sich, ihre Zeitschrift ist La Internaziista, die nennen sich Kommunisma Esperanto Collectiva oder so. Aha. Kommunistisches Esperanto Collectiva.
Ja, ja.
Es gibt die Katholiken, es gibt die Protestanten, es gibt die Mathematiker, die Juristen, die Sozialhelfer, die im Sozialwesen tätig sind. Ich weiß nicht, wie viele Fachorganisationen es gibt, die auch zum Teil dort aufgetreten sind. Es gibt über an die 100 Landesverbände, also staatliche Verbände. Es darf aber nur ein Verband in einem Staat anerkannt werden im Weltbund. Und sehr aktiv waren in diesem Jahr die Polen. Die wollen ja das nächste Jahr, oder sie wollen nicht, sondern sie werden das nächste Jahr 2009 den 94. Weltkongress ausrichten, und zwar in der Geburtsstadt des Esperanto in Białystok im heutigen Ostpolen. Und die haben einen Stand dort vorgeführt, der seinesgleichen suchte. Der bestand aus mehreren Einzelständen. Einer hat nur die DAS informiert und der andere den Nachkongress. Und es war also ganz toll, was die Polen dort haben. Der polnische Esperanto-Bund wird auch wieder aufgebaut. Es gab ja da politische Situationen vor Jahren, bedingt durch Zwillinge. Die haben innerhalb ganz kurzer Zeit einen der ältesten Esperanto-Verbände zerschlagen, Radio Esperanto und Radio Warschau kaputt gemacht und so weiter. Und das beginnt sich alles wieder zu reorganisieren.
Ja, und jetzt muss ich stark überlegen, ob ich mich stark genug fühle, dann im nächsten Jahr mal an einem Weltkongress teilzunehmen. Der ist ja nicht allzu weit weg.
Das ist hier vor der Nase. Wir haben gesagt, das sind keine 1000
Die Gelegenheit kommt nie wieder.
Die kommt
aber
nicht wieder.
Aber wir machen jetzt mal eine Pause von unserem vielen Erzählen und spielen die nächste Esperanto-Musik. Die heißt, René?
Ja, die ist von derselben CD. Der Titel, Ne Passu Vor. Schreite nicht davon oder so ähnlich.
Geh nicht weg, heißt
es. Geh nicht weg, ja.
Oh,
liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Und wir sind heute bei unserem großen Thema, wir haben uns den Weltkongress vorgenommen und wir haben schon sehr viel darüber berichtet. Und Werner wird nochmal kurz mal einen Überblick geben, was für Themen oder Veranstaltungen da so laufen.
Der Esperanto Weltbund hat natürlich sein wichtigstes Organ, das ist das Komitato, das sind gewählte Mitglieder. Ich bezeichne das mal als Parlament. Dieses Esperanto-Parlament tagt täglich, manchmal geschlossen, manchmal öffentlich. Da darf man sich aber nicht mucksen, nur zugucken. Und das ist also ganz wichtig, weil das Komitato nur während des Kongresses tagen kann im ganzen Jahr. Nur dann kommen so viele Leute zusammen. Dann ist außergewöhnlich ein Libro-Servo, ein Bücherdienst. Das hört sich so bescheiden an. Aber die Neubrandenburger kennen zum Beispiel unsere Buchhandlung Fritz Reuter oder hier im Marxplatz-Zentrum.
Die heißt nicht mehr Fritz Reuter, die wurde von links gefressen.
Von Weiland. Nein, wie auch immer, jedenfalls die Buchhandlungen in Neubrandenburg. So groß muss man sich vorstellen, die Buchpräsentation des Esperanto-Weltbundes. Alles, was man sich vorstellen kann, einschließlich Tonträger, die inzwischen ja auch irgendwie dazugehören. Und Werner, du hast eine Zahl, die ist interessant.
Ja. Ich weiß ja aus den Zeitschriften immer, dass in jedem Monat neue Herausgaben oder Wiederauflagen von Büchern erscheinen. Das ist, die Zahl liegt immer zwischen 15 und 30, jeden Monat.
Ja.
Und ich habe in unserer Zeitung Esperanto Aktuell gerade gelesen, dass der Bücherdienst unseres Weltbundes im vergangenen Jahr 2007 rund 2600 Bücher verkauft hat, das war etwas weniger als 2006 und hat für rund 121.000 Euro Bücher umgesetzt. An zweiter Stelle der Exemplare, die verkauft worden sind, steht der Passporta Servo mit 276 Stück. Das ist ein internationaler Gästedienst, der über die ganze Welt sich erstreckt, wo Esperanto-Freunde bei Esperanto-Freunden Hilfe erwarten können, unterkommen, übernachten können und da, wo ihnen geholfen wird.
Also zum Bücherdienst so viel.
Ja.
Es gab auch Vorträge zum Thema, wie bewahren wir unsere Zeitschriften und so weiter auf und die Tonträger und Filme. Man weiß eines, dass die Bücher das Einzige sind, was noch überleben wird. Denn eines Tages wird alles das, was hier jetzt in CDs und ihre Folgeproduktionen haben, das wird verloren gehen, weil unsere Nachkommen das nicht mehr lesen können. Also es ist ganz wichtig, dass wir nach wie vor schwarz auf weiß drucken, möglichst auf Papier, was sich auch lange hält, wenn es sich um wichtige Dinge handelt. Ich wollte mal zum Kongress geschehen, einige wenige Punkte setzen. Es beginnen, nicht beginnen, sondern in jedem Kongress wird auch werden Vorträge gehalten. Es gibt in jedem Kongress ein Hauptthema. Das jetzige war in diesem Jahr Sprachen, Schatz der Menschheit. Also die Vielzahl der Nationalsprachen, Schatz der Menschheit. Und dazu wurden ganze Vortragsreihen und Präsentationen durchgeführt. Eine andere Geschichte war, das nannte sich also Congressa Termo, das Kongressthema. Eine andere Geschichte ist unsere Universität. Es gibt eine Esperanto-Universität, also mit richtigen Professoren, die in irgendwelchen Universitäten der weiten Welt tätig sind und die zusammenkommen zu einer Esperanto-Universität und dort verschiedene Prüfungen abnehmen. Oder es gibt unsere Akademie. Die Akademie des Esperanto ist sozusagen der Sprachschützer. Eine Vereinigung von Fachleuten, ganz wenigen Fachleuten, damit es nicht zu viele sind. Ich glaube, es sind nur 30, 40 dort, die dort berufen werden. Die werden nicht gewählt, sondern berufen. Und das sind meistens Sprachwissenschaftler, die überwachen, dass das Esperanto in den Gleisen fährt, die unsere, wir nennen das das Fundamento oder die unsere Grundgesetze beinhalten. Denn es gibt ja immer Strömungen, oder gab jetzt weniger, aber früher ganz schrecklich, die wollen dauernd das Esperanto verbessern und neue Buchstaben und solche Sachen. Also diese Akademie des Esperanto, die überwacht das, gibt aber nur Hinweise. Sie kann nichts verbieten. Manchmal machen die Leute genau das Gegenteil, was sie festgelegt haben. Also die Akademie empfiehlt nur und sagt so und so und sie prüft die Lehrbücher, Wörterbücher durch. Die ist also auch ständig dort in Betrieb. Man kann teilweise daran teilnehmen, teilweise sogar Fragen stellen, aber nur schriftlich. Und etwas anderes sind diese vielen, vielen Fachgruppen, die zusammenkommen, zum Beispiel die Künstler. Werner hat das angedeutet, natürlich kommen sehr viele Künstler, nicht alle können sich präsentieren, aber es gibt sozusagen eine Künstlerbörse, die stellen sich vor und die Landesverbände können sich das angucken und sagen, Moment, die oder den würden wir gerne engagieren für unsere Treffen in unserem Land. Oder es gibt das Konzert. Es gibt verschiedene Konzerte und das sind dann manchmal große, manchmal kleine. Grob gesagt, es gibt einmal einen nationalen Abend. Da werden insbesondere die niederländischen oder die jeweilig in dem Staat, in dem man ist. Und in Niederlande leben ja verschiedene Völker. Und da ist etwas Überraschendes passiert. Zu den Niederlanden gehören auch die Antillen in der Karibik irgendwo. Und das sind solche lebenslustigen, braunen Menschen, voller Freude und voller Temperament. Und die haben so eine Trommeltechnik, die ich noch nie gesehen und nie erlebt habe. Dann hieß ja, jetzt singt der und nun singt die und so und so. Und jetzt kommen unsere Trommler aus den Antillen und dann geschah etwas wie ein Erdbeben. Die haben so eine Stahltrommeln und so laut und dann wird ein bisschen trompetet noch. Also etwas ganz angenehm. Also sonst hasse ich ja laute Musik, aber das war etwas so Natürliches, ohne Verstärkung. Und das zog wie ein Erdbeben durch das Welthandelszentrum. Das, was noch steht, wundert mich. Und das war also der La Nacia Vespero. Da haben also die Holländer gezeigt, wir haben Friesen, wir haben die und jene Völker, dann sie haben ja auch noch eine Menge Inseln und Kolonien und so weiter. Und haben also alles gezeigt, was es dort gibt. Es wird ja holländisch gesprochen in Südafrika und in Belgien und solche Sachen kamen da auch zur Sprache. Das ist also der Nacia Vespero. Dann gibt es einen Internacia Vespero, einen internationalen Abend. Und da treten Künstler aus aller Welt auf und bieten wirklich eine Art Konzert oder es wird auch Sketche gebracht werden und so weiter. Dann gibt es in jedem Falle Kurse für Niederländisch, für Esperanto, ja hauptsächlich Niederländisch oder eben in den Sprachen, in denen man dort tätig ist. Und unwahrscheinlich viele Kommissionen für Afrika, für Ozeanien, für die arabischen Länder, nicht? Esperanto hat große Probleme in Afrika, sich durchzusetzen, weil die Menschen ganz andere Sorgen haben. Die kämpfen um das tägliche Überleben. Mhm. Und jeder Afrikaner, der dort an einem Kongress, der muss finanziert werden. Mhm. Entweder durch den Weltbund oder durch Länder oder durch Personen.
Ja. Und ganz kurze Frage noch, gibt es auch andere, nicht nur Künstler, sondern auch fachliche Sachen, wirtschaftliche?
Ja, es kommen zum Beispiel die Händler zusammen, die also Handel per Esperanto betreiben.
Aha.
Die Reisebüros, die Esperanto anwenden. Mhm. Es war dort Juwelier, ein großer Juwelier aus Brasilien, der gesagt hat, wir müssen auch Esperanto in den Handel direkt einbringen. Und so weiter.
Na gut, dann können wir erstmal wieder Musikpause machen. Liebe Hörer und Hörer, René, was hast du anzubieten?
Ich habe einen Titel anzubieten, der zum Thema passt. Der heißt nämlich Schiffe einfach Esperanto. Das müssen wir nicht übersetzen, oder? Nein.
liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung Esperanto-Welle sprechen wir heute zum Thema Weltkongress. Wir haben vorgestellt, was, seit wann und was der sehr, sehr vielseitige Inhalt eines Kongresses ist, Werner. Da waren wir jetzt gerade noch dabei. Und was hast du noch über den Kongress jetzt zu berichten aus deiner Sicht?
Ja, wir haben gerade gemerkt beim Gespräch, dass es gar nicht möglich ist, alles zu erzählen. Nur so viel, während des Kongresses finden hunderte Veranstaltungen statt, unter der Regie des Kongresses, aber die in sich selber selbstständig sind. Und das ist also ganz wichtig, da präsentieren sich die Länder, die Landesverbände. Ich sagte, die Polen waren aktiv, ganz aktiv waren auch die Chinesen, die sich sehr bemüht haben, mit dem Tibet-Problem klarzukommen. Sie haben so heiß diskutiert, der eine Chinese war schon ganz struppelig. So, interessant ist, die Königin von den Niederlanden, die Beatrix, hat eine Briefmarke herausgeben lassen, zu 44 Euro Cent. Das ist eine Ansichtskarte, wenn man sie innerhalb der Niederlande verteilt, mit dem schicken, wunderschönen Symbol von Rotterdam, dem Esperanto-Symbol und der Erasmus-Brücke. Der ist eine neue Brücke gebaut, da in der Nähe haben wir auch im Hotel geschlafen. Das ist also die wunderschöne Briefmarke, Original der Reichspost, das der königlichen Post der Niederlande. Es gibt, Werner fragte nach Fachorganisationen, es gibt auch eine Organisation innerhalb des Esperanto-Weltbundes, die sich mit Mittelamerika beschäftigt, also mit diesen kleinen Staaten, die ja spanischsprachig sind und die auch viele Völker in sich haben. Und diese Organisation führt regelmäßig Veranstaltungen durch, und zwar immer von den Völkern betreut, von diesen kleinen Völkern, diesen ethnischen Gruppen. Und da muss man also mit darauf gefasst sein, dass man da im Dschungel wohnt. Und dass mitten dort, dass da morgens im Bett da eine Schlange vielleicht ist oder so. Also ich habe hier zwei Einladungen, einmal Costa Rica, einmal Guatemala. Und wie gesagt, nicht, das sind die ethnischen Völker, die dort sind. Das sind also keine Spanier, sondern andere. Und dort wird eben eine Woche lang in Esperanto was gemacht. Zum Beispiel eine Reise durch Guatemala, dann die Städte besuchen, die alten Kulturen, sie haben ja da die alten Kulturen,
die Maya,
vor Kolumbien und so weiter und so weiter. Ganz toll, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Das ist also nicht eine Neckermann-Reise, wo man mit weißen Hosen umherläuft. Und das gibt es also jedes Jahr, nur um ein Beispiel zu sagen. Ähnlich gibt es das für Asien, für Afrika und so weiter. Auch die Nepalesen waren übrigens sehr aktiv, da habe ich auch schicke Sachen erworben. Ja, zum Kongress gehört es dazu, dass jeden Tag gibt es einen Kongress, eine Kongresszeitschrift. In diesem Falle nannte sich der Jubilant. Also Esperanto Weltbund war ja ein Jubilant, oder sagt man auf Deutsch? Ein Jubilar, ein Jubilar. Und auf Esperanto ist ja Jubilanter. Da gibt es jeden Tag einen mit allen möglichen Informationen. Zum Beispiel der Oberbürgermeister von Bialystok hat eingeladen in einem fließenden Esperanto zum nächsten Weltkongress und so weiter und so weiter. Das gibt es also in jedem Jahr mit allen möglichen Informationen. Auch die blinden Esperantisten waren sehr aktiv, es waren auch sehr viele Blinde da. Und die wissenschaftliche Tätigkeit, die Erziehung, Ausbildung, dann Kultur und Kongresse vorbereiten und so weiter.
Ja,
es wurde vorgestellt, auch die Truppe, die Lernu nett macht. Das ist also ein Esperanto-Kursus weltweit international betreut, in mehreren Sprachen. Und da war die Katalin Kovac, die war da eine Vertreterin dieser Truppe. Im Übrigen alles ehrenamtlich. Keiner gewinnt damit Geld. Und die bilden tatsächlich tausende Leute aus jährlich, die wir leider als Internetgeneration bezeichnen müssen, weil sie ganz selten in der alten Bewegung auftauchen.
Ja.
Der Werner ist schon ganz jeblich.
Nein, ich möchte noch was hinzufügen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was sie eigentlich ist es auch ganz selbstverständlich. Auf so einem Weltkongress treffen sich also weltweit Freunde, Bekannte, die durch Esperanto Freunde geworden sind, Bekannte wurden, manche heiraten sogar. Und außerdem kann man dort neue Freunde treffen und alte wieder begrüßen.
Ja.
Neue Freunde gewinnen.
Ich sage nur ein Beispiel, wie das so läuft. Ich hatte Hunger. Ich wollte endlich mal Kartoffeln und was Vernünftiges essen. Und nicht so, naja, ich will kein Land hier beleidigen, auch nicht die Niederlande. Und dann sagt er, hat Lust, um 18 Uhr treffen wir uns, wir gehen Abendbrot essen, außerhalb des Kongressgebäudes. Und da finden sich ganz zufällig etwa 10 Personen zusammen, eine winzige Gruppe, aber wir waren aus 10 Völkern.
Ja.
Einer war USA und Bulgarien und Niederlande und ein Deutscher und einer aus ich weiß nicht wo. Und da haben wir dann gesessen und politisiert. Wir haben natürlich über Politik gesprochen, über Sprachpolitik und so weiter. Hochinteressant. Und der Werner sagte, alte, neue Freunde. Du, sagte einer aus Südamerika, dich kenne ich. Wir haben uns schon mal gesehen auf dem Weltjugendtreffen in Berlin 1973. Da waren wir schon zwei alte Männer geworden inzwischen.
35
Jahre. Wirst du wohl schlittern, das sind über 5 oder 6 Jahre her, 1973. Sind wir schon so älter geworden, nicht?
Ja, ja.
Und das ist natürlich ein Erlebnis. Oder ich treffe Bekannte, die man vielleicht 2, 3, 10 Jahre nicht gesehen hat. Manche trifft man auch nicht. Ich habe verzweifelt versucht, mit einem zusammenzukommen, klappte nicht. Und so weiter. Also das ist natürlich ganz wichtig, die emotionale Seite. Und das gesamte Foyer, das ist ja ein Riesen, vielleicht ein Hektar Land oder so 100 mal 100 Meter, da war alles voller Menschen.
Ja.
Und ein paar tausend Leute dort
in Bewegung. Ich fällt mir der Name nicht ein. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal einen Besuch von der ehemaligen Redakteurin von Radio Warschau. Hast du die auch gesehen?
Aber selbstverständlich, ich habe sie auch umgefasst.
Weißt du, Barbara?
Barbara Pietschak, ja.
Der Name ist nicht eingefasst.
Die Barbara Pietschak, die ist jetzt etwas ganz Hohes. Sie ist in der Esperanto, also im absoluten Vorstand des Esperanto. Mhm. Der Vorstand ist ja nur, des Esperanto-Weltbundes, sind ja nur wenige Menschen. Ich glaube 6, 7. Und davon ist sie eine. Sie ist ja Berufs-Vollblut-Journalistin.
Ja, ja, klar.
Kennt alle Höhen und Tiefen. Und sie ist dabei und wir haben uns ganz kurz gesehen. Manchmal kann man nur mal die Schulter ein bisschen berühren.
Wieder weg, ja.
Und dann muss man schon wieder ins nächste treffen. Ja.
Ja. Was hast du noch so an Interessanten vom Kongress?
Ja, vom Kongress, es war so, am letzten Tage, es war schon die Abschlussveranstaltung, da wurde das Buch vorgelegt.
Ist eigentlich ein bisschen laut, René.
Wurde das Buch vorgelegt, 100 Jahre Esperanto Weltbund. Und zwar von Ulrich Linz, das ist ein Westdeutscher, Wissenschaftler.
Ist doch Historiker oder sowas.
Er ist Historiker. Sprachenwissenschaftler, und der hat über ein ganzes Jahrzehnt des Esperanto-Weltbundes etwas geschrieben. Und schön ist, dass er eine alte Überschrift gewählt hat, die schon über 100 Jahre alt ist. Utila estas aliĝo. Es ist nützlich, Mitglied zu werden im Esperanto-Weltbund. Und wenn ich mich umgucke, wir waren oder sind ja alle 3 Mitglieder im Weltbund gewesen oder noch. Und er hat also dort ein sehr reich bebildertes Buch. Und das ist wirklich am letzten Tage erst aus der Druckerei gekommen. Aha. Und ich habe noch seine eigenhändige Unterschrift.
Oh.
Von Herrn von Ulrich Linz. Ja, Werner, woher kenne ich den Namen noch? Ulrich Linz hat er nicht noch...
Ja, die gefährliche Sprache.
Von Achgarot, ja, die gefährliche Sprache hat er andere Bücher geschrieben.
Ja, sicher nur zwei.
Er hatte voriges Jahr, nein, vor 2 Jahren, hat er das Kongressthema referiert. Das war dieses Jahr jemand anders. Im Übrigen, wir haben noch gar nicht gesagt, wer ist denn nun eigentlich der Chef des Esperanto-Weltbundes? Werner, das wolltest du fragen.
Ja.
Das ist ein Inder, ein Professor, und der sagte ganz eindeutig, und der übrigens, der ist immer in indischen Klamotten dort aufgetreten.
Aha.
Ich meine das jetzt nicht überheblich, sondern in indischen Vestajoy, also sagt man, Kleidung, Alltagskleidung, keine Paradekleidung.
So ähnlich wie Nero oder so?
Ja, ja, in der Art so.
Mit langen, weißen
Kippen. Ja. Da war jedes Mal was anderes und so. Und ja, der ist der vom Weltbund, der heißt Dasgupta, und das ist der Chef sozusagen des Esperanto-Weltbundes. Er wird gewählt für 2 Jahre, und wenn er ganz gut ist, wird er nochmal gewählt. Ich sage mal ganz kurz, wer jetzt die Chefs sind, also dieser Professor Dasgupta aus Indien. Dann ist ein Raini Cesare aus Italien. Dann ist Claudine Normand. Sie ist aus Luxemburg.
Ach, Luxemburg.
Dann ist die Barbara Pietschak aus Polen.
Ja,
dann ist die Demers, Frau Demerstal aus den Niederlanden. Dann ist ein Japaner, Hori Yakusu.
Ja, so,
und ein Südamerikaner, ich weiß jetzt, ich glaube ein aus Argentinien, José Antonio Vergara. Also es sind 7 Personen und die leiten die Geschicke und die kommen auch im Jahr ein paar Mal zusammen, weil so viel Valuta hat unser Weltbund nicht, die Reisekosten zu bezahlen. Und mal etwas, was ja so selten ist im Esperanto. Es gibt auch, mein Sohn hat mir das gesagt, ein japanischer Unternehmer, ein Milliardär in Euro umgerechnet, der war auch da. Der ist leider, vor einigen Jahren sah ich ihn noch mit dem Krückstock gehen, Jetzt saß er nur in einem Rollstuhl. Er hat dem Esperanto sehr viel Geld zukommen lassen.
Der ist doch schon ein bisschen
älter. Ja, ist ein älterer Herr, würdiger. Und jeden Tag einen neuen schicken Anzug an. Ganz dezent, maßgeschneidert und so weiter. Das gibt's also auch. Und da gibt es also viele, viele Hausfrauen und einfache Arbeiter. Ein Rumäne, ich will nur sagen, der Millionär war also ein Millionär vielleicht. Es war auch einer aus Rumänien, ein Ungar-Rumäne. Der saß da und verkaufte handgeschnitzte Leuchter, Nachttischlampen.
Aha.
Ich sagte, das ist toll, was du machst. Da sagte er, ich habe kein Geld für die Rückreise. Aber ich gehe nicht und bettle, sondern ich verkaufe meine Leuchter.
Mhm.
Und hat er verkauft. Und dann hat er mir zugeflüstert, er hatte dann schon 500 Euro eingenommen nach einer Woche. Hat sich gefreut. Er kann nicht nur nach Hause, er kann auch essen.
Mhm.
Ne?
Ja,
das ist ganz wichtig. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal hier so eine Weichtiere gegessen aus Versehen, weil eine Holländerin mir übersetzt hatte, ich wollte was Vernünftiges essen. Ich sage, was ist das? Das ist eine Fischsuppe. Was waren drin? Gummiringe. Von den Kalmaren und
so. Ja, Werner.
Aber das möge jeder selber. Oder. So, Weltkongress. Also das sind so Dinge im persönlichen Bereich, die man erlebt. Wir haben Rundfahrten gemacht durch die Niederlande. Wir haben Freunde kennengelernt. Alte wiedergesehen. Es ist wunderschön und ich kann nur jedem empfehlen, der uns jetzt hört, dass er sich sofort mit Esperanto beschäftigt, sofort mit uns Verbindung aufnimmt über www.esperanto-nb.de. René Philipp ist der Redakteur unserer Internetseiten und da ist alles drin, was man über Esperanto, mit Esperanto machen kann. Und auch Kurse sind da drin. Wenn man sich weiter durchfuddelt durch unsere Seiten, kann man dort auch auf unsere Kurse stoßen. Lernt Esperanto, auch wenn Englisch oder das Amerikanisch sicherlich gesiegt hat in der Welt, wird Esperanto seine Rolle weiterspielen als eine Sprache, das Latein der kleinen Leute, eine Sprache, in der ich gleichberechtigt bin und nicht, wie die Briten sagten mir, die nennen uns hier in Europa die Mickey Mouse Englisch sprechen.
Ja, ja, ja.
Wir sind die, weil wir so ein primitives Englisch sprechen. Also wir sind eine Sprache, die Gleichberechtigung garantiert, die Freude macht, die ganz kleine Brötchen backt, aber diese Brötchen, die ganz klein sind, sind in der gesamten Welt zu haben. Und das ist das Schöne am Esperanto.
Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Werner hat eben schon damit angefangen. Wer Interesse hat, wer Informationen möchte, wer mitmachen möchte, findet uns also im Weltnetz unter der genannten Adresse, aber auch im Neubrandenburger Kanal beim Sender TLN gibt es eine Rubrik der Neubrandenburger Vereine und da stehen wir unter Nummer 466. Unsere Telefonnummern, unsere Namen, unsere Adressen. Und unser Programm, das müssen wir wieder ändern, denn das erste halbe Jahr ist um, glaube ich, da müssen wir wieder den Inhalt ändern.
Da müssen wir es hinschreiben.
Ja, was jetzt im nächsten...
Aber trotzdem mal reinblättern, damit das immer wieder aufgerufen wird, die Vereine der Stadt.
Telefon finden Sie auch im ganz normalen Telefonbuch unter Werner Pfennig, Pfennig Werner oder Levin Werner, da finden Sie unsere Telefonnummer.
Oder Esperanto, wenn man sucht.
Ja.
Im Suchprogramm Esperanto in Brandenburg und dann erscheint... eine unserer Nummern.
Wir haben eventuell auch Lehrbriefe oder Bücher für Sie, interessante Bücher. Ich kann mich erinnern an das Buch, das wir auch noch vor sich haben. Esperanto, das neue Latein der Kirche. Ne?
Ja.
Das kann man sich bei uns auch mal ausleihen oder kann man auch bekommen gegen eine kleine Schutzgebühr. Aber Informationen gibt es genug und wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung. Wollen wir noch jemanden grüßen? Haben wir nicht, ne? Wir sind ja alle da.
Ja. Nein, wir grüßen alle Neubrandenburger, alle diejenigen, die uns hören. Und ja, sollten uns, wir sind ja in den Schacktops drin, wie heißen die? Die Pots, wo die aufgelistet sind, unsere Sendungen. Da, tiui tiui, auskultas nina la tuta mondo, estas invitatai, legi nian, retfagion, jela nomo, www.esperanto.de. Esperanto-nobo.de. Do legu, ausculto, contactigiu. Das war eine Botschaft an die Hörer in der Welt, denn wir sind ja auch über Internet abfragbar.
Ja, und unsere Esperanto-Reaktionsgruppe verabschiedet sich von Ihnen und René macht den Abspann mal bitte.
Ja, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 24. August ab 17 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist dann für den 4. September ab 18 Uhr geplant.
Salamondo, wenn es noch was sento, Salamondo, ihr was porta boco, perfubi, Leute, facila vento, nun de loco.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle wäre Werner Levin.
La santa signo del espero collectigas massai batalantoi cae rapide crescat la afero per laboroi de la esperantoi forse starat muroi de miliaroi inter la popoloi dividitai sette saltos na auf sinai baroi per la santa amo dispatitai.
Hallo Werner Levin, auf den roten, ne? Nee, der hier, ne? Ja, ja.